Ja, hallo zusammen beim Podcast nach der großen Pause, der Alumni-Podcast mit Teach First Deutschland Alumni. Ich bin Henrike Hase, Fellow der Klasse 2014 und heute spreche ich gleich mit zwei Alumnas, und zwar mit der Prozessbegleiterin und Wandercoach Juli Stratmann und mit Jana Christoph von Save the Children. Hallo ihr beiden.
Hi.
Hallo.
Wo seid ihr denn gerade?
Wir sind gerade im wunderschönen Berlin, genauer gesagt in Neukölln in meiner Wohnung und haben uns heute hier zusammengefunden, damit wir den Podcast mit dir gestalten können.
Sehr gut. Heute soll es um euch beide gehen, aber vor allem auch darum, wie eine berufliche Zusammenarbeit zwischen Alumni nach dem Fellow-Einsatz aussehen kann. Ganz getreu dem Motto, bei einem Alumni weiß man, was man einkauft, wie ihr mir das so schön in der Vorbereitung geschrieben habt. Und ihr beide habt unterschiedliche Arbeitgebende oder seid selbstständig, aber ihr kooperiert beruflich eng miteinander. Und darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir das tun, würde ich mich freuen, wenn ihr euch noch mal kurz vorstellen könntet. Juli, magst du vielleicht anfangen?
Ja, gerne. Genau, ja, Juli Stratmann bin ich. Ich war Fellow 2011 bis 2013 auch hier in Berlin an der Heinz-Brandt-Schule. Und seitdem ist ja so einige Zeit vergangen und ich habe verschiedene Dinge getan. In jedem Fall bin ich heute selbstständig als Prozessbegleiterin, Wandercoach, Moderatorin unterwegs und in diesem Sinne auch ganz viel in der Bildung. Und mit Diana haben wir jetzt eben die Schulentwicklung als gemeinsamen Zug bekommen. Und das ist, ja, was mich gerade viel beschäftigt.
Vielen Dank. Diana, wir kennen uns gar nicht persönlich, deshalb bin ich auch neugierig auf deine Vorstellung.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall, dass wir uns jetzt hier zu dritt zusammengefunden haben. Und ich von meiner Seite bin ein ganz junger Fellow, nämlich noch von 2017. Ich gehöre zum Jahrgang 2017 bis 2019 und arbeite jetzt für Save the Children immer noch im Bereich Bildung. Und muss sagen, dass ich tatsächlich durch den Teach-First-Einsatz in den Bildungsbereich gekommen bin und jetzt da auch geblieben bin. Ich habe vorher in Frankfurt am Main gearbeitet, nicht im Bildungsbereich, eher im Tourismus und an der Uni und bin jetzt quasi durch den Teach-First-Einsatz in der Schulentwicklung angekommen.
Interessant, vielleicht auch da gleich die Überleitung. Mich würde nochmal bei euch beiden interessieren, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Also du sagst, du warst vorher in der Tourismusbranche. Wie kommt dann der Shift, dass man sagt, nee, ich will jetzt an der Schule arbeiten?
Ja, das war in Frankfurt noch so eine Phase, in der ich irgendwie angefangen habe, während ich dort gearbeitet habe. Ich muss noch dazu sagen, das war tatsächlich auch eine richtige Festanstellung mit einem unbefristeten Vertrag. Und ich habe aber schon gemerkt, dass ich ja mit dem Arbeitsumfeld zwar ganz zufrieden war, aber mit den Arbeitsaufgaben nicht so richtig zufrieden war. Also ich habe irgendwie gespürt oder gemerkt, mir fehlt hier noch was, mir fehlt auch so ein bisschen die Herausforderung, ich will noch mal irgendwas verändern und habe mich dann so ein bisschen auf die Suche begeben, was kann ich denn machen, wie kann ich mich denn noch weiterentwickeln. Und bin da zu Teach First gekommen, eigentlich über eine Stellenanzeige für eine Mitarbeiterin im Team. Und habe dann aber das Fellow-Programm entdeckt und hatte mich dann entschieden, mich nicht auf die Mitarbeiterstelle zu bewerben, sondern als Fellow zu bewerben, weil ich diese Ausschreibung hat mich so geflasht und fand ich viel interessanter als die eigentliche Stellenbeschreibung. Genau, und dann habe ich meine Bewerbung abgeschickt und bin durch die Interviewphasen durchgekommen und habe mich dann eigentlich total gefreut, als ich die Zusage bekam, dass ich Fellow für den Jahrgang 2017 werde. Damals habe ich auch noch gedacht, ich kann in Hessen bleiben. Das hatte sich im Laufe des Prozesses dann geändert. So kam ich nach Brandenburg und war einer der ersten Fellows in Brandenburg.
Spannend. Juli, genau. Du bist ja schon länger dabei, nämlich seit 2011. Wie war das bei dir? Wieso bist du zu Teach First gegangen damals?
Na, da war schon dieses starke Interesse an Bildung und Chancengerechtigkeit, also einfach an sich schon immer tief in meinem Herz verankert. Ich kam damals aus der Uni, ich hatte Politik studiert, war dann gerade fertig mit dem Diplom damals noch. Und mein Schwerpunkt war politische Bildung. Und mein Ziel war eigentlich, Volontärin bei diesen schwarzen Zeitschriften zu werden, den Heften für die politische Bildung. Die hatte ich schon als Schüler immer so geliebt und dachte, das ist mein Ziel. Da soll sich der Kreis so schließen. Und ja, das hat aber nicht geklappt mit dem Volontariat. Und dann war Teach First so das zweite große Ding, wo ich dachte, Mensch, ja, da entsteht Energie, da habe ich richtig Lust drauf. Und dann hat das auch sofort gepasst. Also so mich einzusetzen für Chancengerechtigkeit, mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten, hat mich sehr gereizt. Und was ich aber auch zu der Zeit irgendwie stark wieder gesucht und gebraucht habe, war so ein Anker auch für mich selber, zu sagen, ich gebe was weiter und zurück und ich möchte nicht nur für mich selbst arbeiten, sondern das soll eine Wirkung haben, die gesamtgesellschaftlich irgendwie relevant ist. Und das war mir einfach super wichtig zu der Zeit. Und es ist heute immer noch.
Du bist mir immer in Erinnerung, weil ich assoziiere dich immer sofort mit der Alpenüberquerung, also diesem riesen Herausforderungsprojekt. War das auch so das größte Learning oder die größte Erfahrung, die du so mitgenommen hast aus deinem Einsatz?
Ja, unbedingt. Also ich habe als Fellow ja sehr, sehr viele Projekte gemacht, zu der Zeit, als so der Fellow-Einsatz die Projektarbeit noch gar nicht so stark gemacht hatte. Ich glaube, da habe ich auch ein paar Lanzen gebrochen mit dem Discovery Camp in Hamburg, was ein großes Fellow-Kooperationsprojekt war, aber eben auch mit der Herausforderung, du hast es gerade gesagt, das war ein neues Schulfach zur Förderung von Selbstwirksamkeit und wir haben dann tatsächlich so 7- bis 9-Klässler ein Jahr lang vorbereitet und dann sind die zum Hartz-IV-Satz mit uns über die Alpen gewandert und das hat mich so stark geprägt, wie sich diese SchülerInnen verändert haben, schon in den 2 Wochen, wo wir unterwegs waren. Also von Leuten, die sich wirklich um kooperatives Verhalten keinen Dreck scheren und sehr, sehr frustriert sind und daraus eben viel Aggressivität entsteht im Unterricht und auf dem Hof. Da gab es viele Konflikte und innerhalb dieser 2 Wochen sind halt dann Kooperation, Unterstützungsbereitschaft gewachsen, aber eben auch so dieses Gefühl, ich kann was und ich bin wertvoll und hey, ich kann dir was geben und ich mache das gern und da kommt was zurück. Also das hat mich ganz, ganz tief berührt und auch eben dahin gebracht, wo ich heute stehe. Also dass ich jetzt eben viel in meiner Prozessarbeit oder im Coaching die Menschen rausnehme in die Natur, in die Bewegung, weil da eben ganz, ganz andere, wie soll ich das sagen, da öffnen sich so Perspektiven auf eine ganz grundsätzliche Art anders und Menschen sind viel offener, mit sich selbst in den Kontakt zu gehen und auch miteinander. Und das habe ich eben auf dieser Wanderung damals erstmalig erlebt. Und jetzt heute, 12 Jahre später, ist das mein Business.
Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Diana, was war so bei dir die Erfahrung, wo du sagst, das war irgendwie so mein größtes Learning oder die Erfahrung, die mich auch jetzt noch extrem prägt?
Ich glaube, das größte Learning oder die Erfahrung, auf die ich am meisten jetzt auch in der Arbeit, die ich jetzt mache, zurückgreife, sind so die kleinen Stellschrauben, die man drehen kann und was die bewirken in einem Umfeld, was sowieso schon herausfordernd ist. Also da, glaube ich, habe ich das meiste mitgenommen. Was ich damit meine ist, wir sind ja prädestiniert für Einsätze in Schulen mit so ganz besonderen Herausforderungen, was ganz unterschiedlich sein kann, ob das jetzt der Schulbau an sich ist oder ob das die Zusammensetzung der Schülerschaft ist. Und im Gegensatz zu Juli habe ich eher kleine Projekte an den Schulen versucht zu realisieren und habe tatsächlich auch im Unterricht versucht, so einzelne kleine Impulse zu setzen und habe gemerkt, wie selbst diese kleinen Mini-Impulse eine Auswirkung haben können in dem Maß, was ich mir so vorher hätte gar nicht vorstellen können. Also es muss gar nicht unbedingt immer so dieses die Riesenidee sein, die irgendwie umgesetzt wird und dann ein Jahr Planung braucht, sondern es können auch manchmal so ganz kleine Stellschrauben sein. Das fing damit an, dass ich im Teamteaching mit Kollegen einfach Vorschläge gemacht habe, wie man bestimmte Rituale, Klassenrituale einführen kann. Und das wirkte sich dann aus, dass die auch übernommen wurden, selbst wenn ich dann mal nicht mit dabei war. Und das finde ich irgendwie total schön, weil es gab dann auch Kinder, die sich daran erinnert haben und das irgendwie vermisst haben oder das direkt übernommen haben in ihren Alltag, solche Rituale. Und da merkt man schon, dass an solchen kleinen Sachen eine Riesenwirkung dranhängt. Und Das finde ich total schön. Also Das hat mir auch selber nochmal geholfen, auch immer mal so ein bisschen auf die Kleinigkeiten zu gucken, die man manchmal gerne so ein bisschen wegfallen lässt oder die so fallen, die man nicht so sieht.
Du bist nach deinem Einsatz dann zu Save the Children gegangen. Was machst du da gerade?
Genau, ich habe nach dem Einsatz so ein bisschen rumüberlegt, muss ich gestehen, ob ich im Bildungsbereich bleiben will oder nicht. Und bei Save the Children hat mich auch eine Stellenanzeige quasi angelockt. Und die hatten eine Projektleitung gebraucht für ein digitales Bildungsprojekt beziehungsweise für den Bereich digitale Bildung. Ich habe offen gestanden in meinem Einsatz jetzt nicht so viel Digitales eingesetzt, wie ich es gerne hätte, weil die Schule die Voraussetzungen dafür nicht hatte. Aber ich hatte wahnsinnige Lust, mich da irgendwie nochmal tiefer reinzuarbeiten, weil ich das total interessant fand. Und weil ich gemerkt habe, mit den paar Sachen, die ich mit den Schülern gemacht habe, das hat ganz gut geklappt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch in einem größeren Projekt gut funktionieren kann. Ja, und dann habe ich mich dort beworben. Das war ein ziemlich langer Bewerbungsprozess. Ein bisschen holprig, muss man auch gestehen. Und dann bekam ich die Zusage und dachte, okay, super, jetzt kann ich ganz viel von dem, was ich irgendwie in den letzten 2 Jahren in Brandenburg gelernt habe, eigentlich auf einer anderen Ebene umsetzen. Ne? Also diese Praxiserfahrung oder so die Erfahrung im Feld, die nehme ich jetzt mit, packe die in einen Koffer, nehme die mit zu Safe und dort als Projektleiterin kann ich die quasi in der Planung in so einem Projekt umsetzen. Und ich merke das, dass mir das total hilft. Also ein Beispiel dafür ist, wir wissen als Fellows halt, dass die Schule einen ganz anderen Jahreskalender hat als das Kalenderjahr vorgibt. Also in der Schule geht es nicht von Januar bis Dezember, sondern da geht es vom Schulanfang Juni oder nee, Juli, August bis zum Schuljahresende Anfang der Sommerferien. Und das muss man erstmal auf dem Schirm haben bei so einer Projektgestaltung. Da kannst du eben manchmal nicht so richtig im Kalenderjahr oder mit Kalenderjahren planen. Und es gibt bestimmte Zeiten, die für Schulen wichtig und relevant sind, wo die einfach super viel zu tun haben. Das weiß man, wenn man selber mal in der Schule gearbeitet hat. Aber so Projektplaner wissen das manchmal nicht und setzen dann Projektaktivitäten genau zum falschen Zeitpunkt, wo die Schule einfach gar nicht offen dafür ist. Ja. Und von außen betrachtet, denkt man sich da manchmal, wieso kriegen die das nicht hin? Was ist da los? Ja, da ist einfach gerade Zensurenkonferenz oder Jahresabschluss oder so und dann haben die völlig andere Dinge zu tun, als irgendwie auf meine 3 E-Mails zu antworten.
Juli, dein Arbeitsalltag, du bist selbstständig, wie sieht der aus?
Ja, hochgradig divers, ne? Ein Tag gleich dem anderen.
Ja.
Ich habe natürlich auch sehr viel Homeoffice in Corona. Also da hat sich einiges verändert. Ich arbeite sozusagen, wenn ich remote mache, einfach meistens jetzt von zu Hause beziehungsweise den Orten, wo ich gerade bin. Ich bin auch sehr viel am Reisen, wohne jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr in Berlin und so die Projekte, die ich jetzt hier so in Berlin habe, ne, zum Beispiel mit Diana, da setze ich mich dann meistens so einmal im Monat im Zug und bin dann eine Woche hier und dann haben wir ganz viele Termine an den Schulen und versuchen halt unser Projekt da voranzubringen. Und da war Achtung dieser Stellschrauben, die Diana gerade bisschen erläutert hat und ansonsten bin ich aber auch wirklich viel draußen unterwegs. Also ich, die meisten Workshops, die ich mache mit Firmenkunden, finden mittlerweile draußen statt. Dafür buchen sie mich. Das ist eben nicht diese 0815-Nummer, nichts bleibt hängen, ne? Gefangen im Raum und die Kreativität bleibt stecken. Ist, und das ist jetzt auch gerade natürlich in Corona eine ganz schöne, ein ganz schönes USP sozusagen.
Ja, wie kann ich mir so ein...
stehen und sagen, drin können wir es halt nicht machen, aber wir brauchen unser Team-Meeting jetzt oder wir brauchen unseren Team-Tag oder wir wollen das nächste Jahr planen oder da ist ein Konflikt im Team. Wie können wir das denn trotzdem besprechen, so in Kommunikation bringen?
Und wie kann ich mir das vorstellen, dass ein Wandercoaching, wie läuft sowas ab?
Naja, da gibt es keine Blaupause für und das hängt natürlich sehr davon ab, mit wem ich gehe. Also wenn ich jetzt ein 1-zu-1-Coaching mache, ne, und keine Ahnung, du würdest es machen bei mir, dann würde ich dich fragen, hey, worauf hast du Bock?
Ja.
So, wie schwer soll das sein? Wie lang soll das sein? So, soll das eine sportliche Komponente haben oder geht es dir eigentlich mehr wirklich um die Natur? Da kann ich sehr genau drauf eingehen. Im Firmenkontext ist es natürlich so, dass die Leute, die in der Firma arbeiten, meistens schon so divers sind, dass das halt einfach Restriktionen überall gibt. Also irgendjemand hat eine chronische Krankheit oder jemand anders kann nicht so gut laufen. Dann ist halt immer so diese Frage so halbtags, ganztags, wer ist überhaupt da, wer kann überhaupt zum Beispiel über Nacht bleiben, das ist oft so eine Frage und dadurch sind Workshops mit Firmen dann meistens, wenn die in der Natur stattfinden, doch recht nah am Konferenzraum oder wir haben dann doch noch einen Meetingraum, so falls es mal regnet oder um dann am Ende Ergebnisse zu kondensieren, wieder so ein bisschen den Trichter zuzumachen und die Hardfacts festzuhalten, aber die gehen da durchaus spazieren, es gibt Explorationen in und mit der Natur. Ganz viel Inspiration aus dem Naturcoaching auch bei mir. Da habe ich so einige Erfahrungen gesammelt. Und ansonsten ist es eben die Bewegung. Also es gibt ja schöne Fragen, mit denen ich mich erstmal alleine beschäftigen kann oder dann mit meiner Teamkollegin, meinem Teamkollege, und dann kommen wir eben als Gruppe zusammen und kondensieren daraus an einem Flipchart im Stehen dann die Ziele fürs nächste Jahr oder so. Und dann geht jeder wieder für sich in eine Klausur und sagt, okay, was heißt das jetzt für mich, für meine individuellen Ziele? Und so kann man immer wieder so einen Wechsel machen zwischen Bewegung und Stehen drin und draußen und Anstrengung und auch Erholung. Weil gerade für Kreativität ist eben auch dieser Leerlauf, dieses Schritt zurücktreten und mal aus dem Operativen rauskommen, ja, sehr, sehr hilfreich. Da entstehen tolle Ideen, wenn man da mal die Möglichkeit hat. Und wenn man dann auch auf einen kleinen Berg steigen kann, ja, und halt auch wirklich räumlich so eine freie Sicht hat, dann ist das immer, ja, ein ganz schöner Support.
Jetzt klingt das erstmal für sich relativ abgeschlossen, was ihr so macht. Und ich kann mir so die Synergieeffekte denken, aber erzählt mal, worin arbeitet ihr zusammen und überhaupt, hattet ihr euch vor eurer Zusammenarbeit kennengelernt, kanntet ihr euch schon über Teach First? Wie ist das gekommen? Erzählt mal so ein bisschen jetzt zu den Synergieeffekten, die euch zusammenbringen.
Ja, soll ich mal anfangen?
Ja, bitte.
Ich weiß gar nicht genau, wie du zur Stellenausschreibung gekommen bist.
Also, das war die Facebook-Gruppe.
Also, ich als Projektplanungskopf quasi hatte ich natürlich auch die Aufgabe, irgendwie alle Teilnehmenden oder alle Partner irgendwie zu akquirieren. Und was macht man da? Naja, man macht eine Ausschreibung. Und was macht so ein Alumni im Idealfall? Der guckt natürlich ins Netzwerk. Also habe ich die Ausschreibung irgendwie gestreut für eine Prozessbegleitung an der Schule. Und mir war schon klar, ich will jemanden, der weiß, wie Schule funktioniert von innen. Also ich will niemanden, der irgendwie Schule nur aus der Theorie kennt und nicht weiß, wie man so mit den Kollegen da umgeht oder was sie so für Herausforderungen haben. Ich will jemanden aus der Schule. Und da liegt es natürlich nahe, dass ich irgendwie ins Alumni-Netzwerk schreibe. Ich wusste jetzt gar nicht mehr, dass ich das auch auf Facebook noch geteilt habe. Gut, dass du dich erinnerst. Und dann habe ich ja Bewerbungen eingesammelt und Juli war eine dabei. Ich glaube, wir haben auch telefoniert, ne, vorher.
Ja.
Und wir kannten uns vorher tatsächlich nicht. Wir hatten aber sofort im Gespräch eine Basis aufgrund dieses Einsatzes und wir wussten im Endeffekt, wir haben beide ähnliche Erfahrungen auch an der Schule gemacht. Da war sofort eine Basis da.
Naja, ich finde so, der Kern ist immer diese Wirkungsorientierung. Ne? Was kommt denn hinten bei raus? Also man kann ja viel machen, aber was bringt es am Ende den SchülerInnen? Das ist so die Frage, die uns, glaube ich, vereint bei all diesen Aktivitäten. Und ja, wo du es nochmal so sagst, ich kann mich an dieses Telefonat gut erinnern und es war wie mit so einer Bekannten, die ich länger nicht gehört habe, halt wieder zu sprechen, eine Weltreise gemacht hätte und dann kommt man wieder und so wie völlig neu und guten Tag, mein Name ist Strottmann. Also gar nicht förmlich und eben sehr, sehr direkt und offen gleich. Ja, und dann ging es auch schon mal los, ne?
Ja, gut, wir hatten die Winterpause noch dazwischen, ne? Und ich habe dann ja auch Gespräche geführt noch bei uns im Büro, da war es ja auch noch.
Stimmt, ich habe mich vorgestellt,
genau.
Ja.
Genau, aber auch da, also wir hatten jetzt so im Vergleich zu anderen hatten wir echt sofort gleich auch irgendwie einen Draht, ne? Das hat irgendwie gefunkt, würde ich mal sagen.
Ja. Ja, man merkt auch so, ihr wirkt schon so als eingespieltes Team, wenn ich euch jetzt nur im Podcast-Gespräch höre. Das klingt schon so. Und wie sieht das inhaltlich aus, auf der inhaltlichen Ebene? Was macht ihr da genau zusammen?
Also ich von meiner Warte bin natürlich eher so die Administrative im Hintergrund und plane und organisiere, gucke auf die Finanzen im Projekt und mache so ein bisschen so eine klassische Projektmanagement oder übernehme die klassische Projektmanagement-Rolle, Controlling, Auftragnehmer briefen und so weiter und so fort. Und Juli ist eher für die Schulen zuständig und der Ansprechpartner für die Schulen. Willst du vielleicht selber was sagen, was du so als deine Hauptaufgabe siehst?
Ja, wir hatten ja gerade gestern wieder einen Workshop an der Schule. Also das gemeinsame Projekt, was wir jetzt eben an zwei Schulen umsetzen, ist ein digitaler Makerspace. Und es geht darum, dass die Lehrkräfte jetzt anfangen, mit ihren SchülerInnen selbstständig den Lasercutter und all die tollen Geräte, die da drin stehen, anfangen zu bespielen und das im Unterricht zu integrieren. Und wir haben uns gestern vorgestellt und du hast gesagt, du bist so der strategische Kopf. Und dann dachte ich, naja, dann bin ich halt die operative Hand. Ne?
Also, stimmt,
ich
ja.
bin halt wirklich so die, die an den Schulen dann rumflitzt oder jetzt in Corona einfach viel den Telefonkontakt zu den Schulleitungen hält, Beziehungen zu den Lehrkräften aufbaut, versucht da Vertrauen und Lust auf diesen Makerspace immer wieder neu zu kreieren und zu vergrößern und immer mehr so eine Gruppe von VorreiterInnen und Verbündeten zusammen zu schweißen, mit denen ich dann halt auch abseits der Schulleitung direkt kommunizieren kann. Und wenn das passiert, und es passiert jetzt eben gerade, dass wir da endlich wirklich auch so innerhalb der Kollegien so wirklich feste Leute haben, die uns kennen, die uns mögen und motiviert sind, diesen Raum selbst in die Hand zu nehmen. Und mit denen bin ich dann einfach wahnsinnig viel im Kontakt, immer im Hinblick darauf, wie kann es gelingen, dass die Lehrkräfte all die Skills haben, die sie brauchen, um diesen Raum mit den SchülerInnen zu bespielen. Weil am Ende, so das, was uns ergebnisorientiert halt treibt, ist, dass die SchülerInnen dort im Wedding einfach viele Großfamilien sind, ganz schlechte digitale Ausstattung, ganz schwierige häusliche Verhältnisse in Teilen, dass die ganz grundlegende Zukunftskompetenzen lernen können und damit eben sich selbst aus dieser Hartz-IV-Welt befreien können.
Ich kann ja vielleicht ergänzend nochmal sagen, also der Fokus oder der Knackpunkt an dem Projekt ist, dass wir im Wedding an zwei Schulen so einen digitalen Lern- und Lehrraum aufgebaut haben, eben diesen Makerspace plus noch einen zweiten Raum dazu, den nennen wir Medienwerkstatt. Und der ist ausgestattet mit digitalen Werkzeugen, damit man wie so eine Art digitale Produkte selber herstellen kann. Also eigentlich sollen die Schüler das machen, die sollen Ideen entwickeln und sollen in diesem Makerspace und auch in der Medienwerkstatt die Möglichkeit haben, diese Ideen direkt in konkrete quasi Produkte umzusetzen. Ob das jetzt ein 3D-Modell ist, was sie drucken, oder ob das ein Lasercutter ist, den sie so programmieren, dass Holz zugeschnitten wird, so wie sie das gerade brauchen. Oder ob das zum Beispiel eine Greenscreen ist, an der sie dann Erklärvideos drehen können oder auch einfach mal eine Buchinterpretation in Form von einem Film aufnehmen können. Das ist quasi den Schülern oder soll im Idealfall den Schülern überlassen werden. Und dafür brauchen die Lehrer natürlich auch eine gewisse Offenheit, selber digitale Skills bis zu einem gewissen Punkt und vor allem auch Mut, das mit den Kindern dort auszuprobieren in den Räumen, weil das sind keine normalen Lehrräume, wo man jetzt zum Beispiel einen Frontalunterricht machen kann. Also das ist sehr wuselig und auch diese Geräte zu bedienen, das ist erstmal auch für die Lehrkräfte eine Herausforderung, weil das sind Geräte, die sie selber auch nicht kennen. Genau, dafür ist Juli super gut im Projekt und bin ich ihr auch sehr dankbar, dass sie den Kontakt zu den Lehrkräften hält, weil sonst trägt sich dieses Projekt auch nicht.
Jedenfalls mit Corona, ne? Wir wollten ja eigentlich auch Workshops oder dann diese Trainings mit den SchülerInnen machen und das dürfen wir jetzt nicht, wegen Corona nicht mit den SchülerInnen selber treten und dadurch ist es noch mal ein bisschen schwieriger geworden, aber der Hebel bleiben die Lehrkräfte an denen.
Ja. Jetzt habt ihr schon gesagt, was auch das Coole ist in eurer Zusammenarbeit, ne, dass ihr direkt so, du hast es jetzt als Ankommen beschrieben, ne, wie nach einer Weltreise. Gibt es vielleicht auch irgendwie was, wo ihr sagt, ja, das ist auch eigentlich knifflig, wenn man mit einer Alumna zusammenarbeitet, irgendwas, wo ihr sagt, ja, da muss man sich vielleicht doch nochmal, ja, ich weiß auch nicht, nochmal anders reflektieren. Gibt es da irgendwas, was vielleicht auch herausfordernd sein kann an so einer Zusammenarbeit? Also ich habe mich das so gefragt, ob es sowas gibt oder ob es einfach so ist, dass es einfach gut passt, oder?
Naja, hast du?
Nee, ich muss noch überlegen, wenn du was hast, dann
schießt du was. Ja, unsere Zusammenarbeit ist wirklich sehr harmonisch und so potenzialorientiert.
Ja.
Wir legen so viel gemeinsam und am Ende, wie gesagt, das gute Ergebnis ist das, worauf wir uns beide verpflichten. Und jetzt gab es aber schon mal so ein, zwei Situationen, wo wir unterschiedlicher Meinung waren, inhaltlich über das weitere Vorgehen. Also was ist jetzt der nächste Schritt, was ist der schlauste Move? Und wo ich dann schon so gemerkt habe, am Ende ist Diana meine Kundin und wir können jetzt natürlich so auf Augenhöhe miteinander sprechen und die Meinung gegeneinander stellen. Und am Ende muss ich dann aber trotzdem sagen, okay, ich bin die Dienstleisterin, Diana hätte das gerne so und so machen. Jetzt auch. Es ist nicht schwer, aber es ist schwer. Du fragst nach Herausforderungen. Also ich habe das jetzt schon zweimal so für mich erlebt und dann gemerkt, okay, du bist und bleibst die Dienstleisterin und du machst es so, wie die Kundin das möchte in dem Fall.
Ja. Stimmt, ja, das fällt mir jetzt auch auf, wo du es beschreibst. Stimmt, es gab so zwei, drei Sachen, genau. wo wir unterschiedlicher Auffassung waren. Also die Herausforderung ist natürlich da, trotzdem immer noch gut zu kommunizieren und auch nicht in so ein Verhältnis zu fallen, wo man dann sagt, ich gebe jetzt aber diesen Auftrag so und nicht anders, sondern irgendwie müssen wir ja trotzdem hinkriegen, uns so anzunähern, dass es ja auch für dich umsetzbar wird. Ne? Also
ja, das sind ja auch keine Grundsatzthemen. Ne? Der Grundsatz passt, so dieses gemeinsame Mindset, das haben wir. Und das vereint uns ja und macht die Kommunikation kurz und effizient und all das. Aber das so, wo du nach Herausforderungen fragst, ich hatte zwei im letzten halben Jahr. Und allein, dass ich es nur so sagen darf, spricht ja schon wieder dafür, dass Beziehung eben, also dass wir eine sehr professionelle Form der Zusammenarbeit haben.
Ja.
Gleichzeitig sehr eng miteinander in Beziehung stehen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn wir kommen so langsam zum Abschluss des Gesprächs, leider schon. Irgendwie merke ich, das ist immer sehr schnell. Und ich habe mir nämlich überlegt am Ende, dass ihr mir noch mal so ein paar Sätze vervollständigen könntet. Vielleicht einfach nur so ein Wort.
Vielleicht.
Jana, mit Juli zusammenzuarbeiten ist für mich
Die absolut beste Erfahrung jetzt hier in meinem Projekt überhaupt. Ich bin immer wieder begeistert, wie produktiv, effizient und zack, zack, wir sind.
Und Juli, mit Diana zusammenzuarbeiten bedeutet für dich?
Ein Zugang, wieder mich mehr in diesem Bildung- und Chancengerechtigkeitskontext aufzuhalten und da Wirksamkeit zu erzeugen. Finanzielle Sicherheit und ein richtig cooles, sinnvolles Projekt.
Jetzt habe ich noch zwei andere Sätze, die ich euch bitten würde zu vervollständigen, weil ihr seid ein gutes Team und vielleicht nochmal ganz konkret. Meine Lieblingsmethode zum Teambuilding ist?
Wandern gehen.
Wandern gehen. Juli?
Ja, ich hätte jetzt eigentlich noch so den Knüller gehabt. Ich wollte noch erzählen, dass wir das jetzt auch umgedreht haben. Ich habe nämlich Diana neulich engagiert für ein Wandercoaching-Projekt mit Jugendlichen, was ich mit meinem Startup mache.
Ja. Diana, was ist deine Lieblings-Teambuilding-Methode?
Meine Lieblings-Teambuilding-Methode wäre gerne ganz knallhartes Zeitmanagement. Okay. Ja, aber das finde das immer wertschätzend, wenn man dem Team auch die Möglichkeit gibt, dass jeder mal sprechen kann und nicht einer quasi den ganzen Raum füllt.
Deswegen
finde ich, das ist vielleicht keine richtige Methode, aber es ist zumindest was, wo ich glaube, das ist beim Teambuilding auch ganz gut.
Ja.
Wenn jeder so kriegt.
Und jetzt noch, Teach First Deutschland Alumna zu sein, bedeutet für mich?
Ein mega großes Netzwerk an Gleichgesinnten, würde ich mal sagen, oder ein super großes Netzwerk, auf dem ich aufbauen kann und das ich immer um Rat fragen kann, bei dem ich mir sicher bin, dass es irgendwo, egal wo jetzt in Deutschland, vielleicht auch international, jemanden gibt, der vielleicht eine Antwort auf meine Frage hat oder mir weiterhelfen kann.
Also für mich ist Teach First Deutschland eine Community of like-minded people. Es ist immer wieder wie nach Hause kommen, zu jeder Feier, zu jedem Treffen oder eben ja auch dieser Podcast. Es ist gleich, es macht so viel Spaß. Ich habe so viel gelacht in der letzten halben Stunde. Und das ist es für mich.
Super, vielen lieben Dank euch. Das war total schön, mit euch zu sprechen, auch wenn es sehr kurz war. Wir werden auf jeden Fall noch mal ein bisschen Links auf die Webseite laden zu dem, was ihr macht, damit man das auch wiederfinden kann, euch auch ansprechen kann zu dem, was ihr tut. Denn das ist ja auch so ein bisschen der Sinn des Podcasts, dass Alumni sich gegenseitig kennenlernen, dass man noch mehr in Verbindung zueinander geht, noch mehr weiß, wer ist da eigentlich im Netzwerk, was machen diese Menschen. Also von daher schon mal ganz, ganz lieben Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das zu machen heute.
Danke dir. Danke dir auch für die Initiative hier für den Podcast.
Wenn euch das noch nicht genug Inspiration war, dann gibt es jetzt noch eine kleine Inspiration. Die kommt nämlich heute von Tobias Feitkenhauer zum Friday oder Friday. Genau so heißt es.
Liebe Henrike, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute in deinem Podcast den Friday vorzustellen. Der Friday ist ein Modul, in dem Kinder und Jugendliche sich mit Zukunftsfragen beschäftigen können. Und zwar nicht irgendwelchen Zukunftsfragen, sondern ihren eigenen. Denn am Friday entwickeln Kinder und Jugendliche Projekte zu den Themen, die sie brennend interessieren. Und das kann so etwas sein wie: Wie nachhaltig ist mein Spielzeug? Oder: Wie kann ich meine Schule CO2-neutral machen? Für all die großen und kleinen Fragen der Zukunft bietet der Friday einen Raum. Wir von Schule im Aufbruch unterstützen Schulen in ganz Deutschland dabei, den Friday zu implementieren und in ihrer Schule strukturell zu verankern. Denn der Friday ist nicht nur ein Projekttag, sondern er ist ein Projektmodul, was Schulen jede Woche mit 4 Stunden strukturell in ihrem Stundenplan verankern. So kann jeder Schüler und jede Schülerin sich während der Schulzeit aktiv mit den Themen beschäftigen, die sie selbst interessieren, dabei wertvolle Kompetenzen erwerben, die sie auch später in ihrem Leben benötigen, wie zum Beispiel Empathie, Umgang mit Unsicherheit, aber auch selbstgesteuertes Lernen und Selbstwirksamkeit. Der Friday findet ab dem nächsten Schuljahr in einem Pilotprogramm statt. Dort begleiten wir 12 Schulen bei der Umsetzung. Das sind 6 weiterführende und 6 Grundschulen. Und die Erkenntnisse daraus veröffentlichen wir auf unserer Webseite www.frei-day.org, sodass wir Schulen in ganz Deutschland inspirieren können, den Friday umzusetzen. Denn unser großes Ziel ist, bis 2025, dass 1/3 aller Schulen in Deutschland einen Freiraum wie den Friday umgesetzt hat. Und dass es normal ist, dass Schülerinnen und Schüler sich in der Schulzeit schon mit den Themen beschäftigen können, die sie wirklich bewegen. Und das Gute ist, du kannst auch jetzt schon anfangen, den Friday bei dir an der Schule umzusetzen. Denn wir haben bereits Erfahrungsberichte und Vorlagen, die dir helfen, Schülerinnen und Schüler, dein Kollegium und auch Eltern für den Friday zu begeistern. Und wir von Schule im Aufbruch stehen natürlich auch an deiner Seite und unterstützen dich dabei, den Friday an deine Schule zu bringen. Nimm dafür doch einfach Kontakt zu uns auf. Henrike wird mit Sicherheit auch unsere Kontaktdaten verlinken.
Ja, und das war's auch schon mit der Oktoberfolge vom Podcast nach der großen Pause. Schön, dass ihr dabei wart. Alle Infos gibt's auf unserer Webseite. Wir hören uns bald wieder und bis dahin gönnt euch gute Pausen.